Uwe Tellkamp, wer hat den schönsten Weihnachtsbaum? Rektor Schäffler war anzumerken, dass er nicht genau wusste, welchen Kurs er vorgeben sollte. Einerseits war Genosse Leonid Iljitsch gestorben. Kaum 2 Monate war es her. Und das große Schiff Sozialismus trieb führerlos dahin. Andererseits näherte sich das Weihnachtsfest. Und jede Einschränkung, die eine bestimmte Grenze überschritt, würde nicht als Pietät, sondern als Schwäche, als Eingeständnis und Ausdruck einer Lähmung aufgefasst werden. Richard ließ den Blick durch das Rektoratszimmer schweifen. Brezhnevs Gorillagesicht mit den verschlagen blickenden, tiefliegenden Äuglein unter Flaschenbürstenbrauen, der schwarze Streifen in der Ecke der Fotografie, daneben der Genosse Staatsratsvorsitzende im grauen Anzug vor himmelblauem Hintergrund, ein gewinnendes Lächeln auf den Lippen, dann die Reihe von Schäfflers Vorgängern. »Sie lehnen meine Vorlesung also ab?«
»Herr Hoffmann, bitte.«
Schäffler machte eine unwillige Bewegung.
»Haben Sie doch Verständnis für meine Lage. Genug, dass nun wieder dieser alberne Weihnachtsbaumkrieg beginnt.«
»Wir haben kaum noch Schmerzmittel, Genosse Rektor.«
»Ja, ich weiß. Heute Morgen war der Apotheker bei mir. Herr Hoffmann, ich bitte Sie um eins. Keine Panik. Wir werden Abhilfe schaffen. Noch heute habe ich einen Termin bei Barzano. Seine Frau wird dabei sein. Ich werde darum ersuchen, dass das Friedrich Wolf uns hilft.«
Das hatte dieses Krankenhaus noch nie getan. Schäffler wusste es, Richard wusste es. Keine Panik, das ist jetzt das Wichtigste. Es gibt schon genug Gerüchte und es bleibt bitte unter uns, was wir besprochen haben.
Wernstein sagte, als Richard und er sich vor den OP-Sälen die Hände wuschen, »Die von der Inneren sollen einen schönen Tannenbaum gefunden haben.«
»Und unsere?«
»Die Oberschwester ist auf dem Striezelmarkt gewesen, beim Tannenbaumverkauf. Nur Lahme, Krumme und Versehrte.«
Damit drohte die chirurgische Klinik den Prestigewettstreit, um den schönsten Tannenbaum zu verlieren. Und das ausgerechnet gegen die innere Medizin. Das durfte nicht sein, wurde in einer eigens angesetzten Konferenz beschlossen. In der Orthopädie hatte Wernstein ein rachitisches Exemplar entdeckt, wahrscheinlich in märkischer Sanddürre groß geworden. In der Augenklinik ein wohlproportioniertes, anmutiges, doch kaum 5 Dioptrien hohes Exemplar. In der Urologie eine ungeschlachte Douglasfichte, unten 3 Meter breit, aber nur 2,50 hoch, und außerdem endete sie in einem Quirl aus 3 Zweigen. Die Neurologie trat mit einem Exemplar vom Striezelmarkt an. Es war unten 1 Meter breit und 3,50 hoch, schmal, spröde und reizbar, denn es hatte sofort genadelt und bis jetzt nicht damit aufgehört. Abends ging Richard in den Planetenweg. Künast hatte zu Hause kein Telefon und der Pförtner im Arzneimittelwerk hatte nicht durchstellen können. Richard hatte im 1000-Augen-Haus angerufen und Alois Lange gebeten, dem Chemiker einen Zettel an die Tür zu stecken. Für diese Art Nachrichten gab es überall im Viertel Zettelkästen an den Türen, daneben Bleistifte an Bindfäden. Bitte klopfen, Klingeldefekt, stand unter Künasts Schild.
»Ah, Herr Hoffmann, kommen Sie rein. Hab ein langes Zettel gelesen. Nein, nein, Schuhe können Sie anlassen. Bitte hier entlang.«
Sie gingen ins Wohnzimmer, an Bücherschäften vorbei, zwischen denen Gas- und Stromzähler tickten. Glasschlifftüren, Wasserflecken an der Flurdecke, feine Risse, abblätternder Stuck.
»Meine Frau hat ein paar Schnittchen zurechtgemacht.«
Künas wies auf ein Tablett.
»Was trinken Sie?«
»Einen Ihrer Liköre, wenn's erlaubt ist.«
Über Künasts Gesicht zuckte Freude.
»Naja, wir sind noch im Versuchsstadium. Hat sich das...« Der Chemiker rückte seine mit Heftpflaster geflickte Brille zurecht. »Bis zu Ihnen herumgesprochen? Ich kann Pfirsich empfehlen.«
Künast schenkte ein, beobachtete Richard, der das Glas mit der in wildem Abendrot gehaltenen Flüssigkeit kippte.
»Stark.
Nicht wahr?«
Der Chemiker setzte sich, schlug ein Bein übers andere.
»Also, was kann ich für Sie tun, Herr Hoffmann?«
Richard schilderte das Problem und dachte, dass Sie im Arzneimittelwerk
an der Quelle.
Herr Künast nickte, nahm nach einer Weile die Brille ab und ließ sie am geflickten Bügel baumeln.
»In Bälde sei Weihnachten«, sagte er bedächtig.
Richard verstand nicht ganz.
»Der Dresdner Christstollen sei berühmt und zu Recht«, fuhr Künast fort.
Butter, Zucker, Mehl, Sukkade, Sultaninen. Es falle ihm von Jahr zu Jahr schwerer, die exotischen Zutaten zu besorgen. Bäcker Walter sehe sich mehr und mehr gezwungen, gegen Abgabe der Zutaten zu backen. Sultaninen, woher nehmen? Fett müsse der Stollen sein, beim Quetschen müsse der Schnitt feucht werden. Schwer müsse der Stollen sein, nahrhaft. Eine Weile angenehm im Magen warten, den Verdauungsenzymen süße, aber nicht süßliche Gesellschaft leisten. Sultaninenreich müsste der Stollen sein. Vom Bäcker Walter müsste der Stollen sein. 20 Stück, Herr Hoffmann, meine Verwandtschaft. Sie verstehen. Mit Wernstein und Dreißiger, den unternehmungslustigen jüngeren Ärzten der chirurgischen Klinik, besuchte Richard Malivor Marroquins Kostümverleih. Jeder lieh ein Weihnachtsmannkostüm aus. Etwas unbequem, aber es wird schon gehen. Und Tarnung muss sein. Sie stellten Auto nebst Anhänger am Heiderand ab. Der Mond lugte zwischen den Baumwipfeln hervor und ließ den Schnee neben dem Waldweg wie welliges Zink erscheinen. Dreißiger schulterte die Zimmermannssäge. Wernstein nahm die Axt, Richard den Bolzenschneider.
»Wenn man nichts schief geht«, gab Wernstein zu bedenken.
»Wenn wir erwischt werden, sind wir geliefert.«
»Ach, was wird schon klappen«, sagte Dreißiger aufgekratzt.
»Wer wagt, gewinnt. Oder willst du jetzt kneifen, Thomas?«
»Wenn nur der blöde Bart nicht so jucken würde. Schätze, der hat in zentnerweise Mottenpulver gelegen. Riecht auch danach.« »Ab jetzt Vorsicht, Männer«, mahnte Richard. »Zur Schonung sind es ungefähr 10 Minuten von hier. Sie ist bewacht. Von Förster Busse auf einem Hochsitz und einem Soldaten. Das hat mir der hiesige Pfarrer verraten. Busse dürfte seinen Hund dabei haben.«
Bernstein hielt grinsend eine halbe Blutwurst hoch.
»Ausgezeichnet. Ich hasse Blutwurst, Herr Oberarzt. Der schönste Baum steht etwas für sich in der Mitte. Man soll ihn von der Anhöhe vor der Schonung gut sehen können.«
»Ziemlich genaue Kenntnisse, Ihr Herr Pfarrer.«
»Niemand kann ihn hindern, seine Waldspaziergänge mit Beobachtungen zu verbringen. Aber weiter. Die Schonung ist eingezäunt. Förster Busses Ansitz ungefähr 50 Meter vom Weg entfernt. Der Soldat patrouilliert am Zaun entlang. Wir werden uns vorsichtig heranpirschen und dann das hier.«
Richard hob den Bolzenschneider.
»Schnippschnapp. Herr Dreißiger, wir beide robben zum Corpus Delicti und sägen. Herr Wernstein steht Schmiere. Können Sie ein Käuzchen nachahmen?«
Bernstein legte die Hände aneinander und blies in die Höhle unter den parallel liegenden Daumen. »Lässt sich hören.« Richard nickte anerkennend.
»Zweimaliges Schuhu, wenn's brenzlig wird. Ab jetzt nur das Allernötigste. Und im Flüsterton.«
Bäcker Walter hatte eine herzkranke Mutter und prinzipiell Verständnis für Richards Anliegen. Immerhin sei er Bäcker, außerdem privat. »Die Steuern«, hob er die bemehlten Hände, »die Steuern, Herr Doktor.« »Wir müssen einen neuen Ofen haben, aber es wird uns alles weggesteuert.« Richard gab ihm die Sultaninen aus Alices und Sandors Paket. »Ich back Ihnen die 20 Stollen, Herr Doktor, aber ich brauche Medikamente für meine Mutter.«
»Ich stelle Ihnen ein Rezept aus.«
»Nein, nein, das sind spezielle von Dr. Tietze, von drüben. Von hier aber für drüben hergestellt und von drüben wieder hergeschickt.«
Auf der Hügelkuppe oberhalb der Schonung warteten sie hinter einem Baum und beobachteten. Der Anstand war nicht zu sehen, dafür aber der Soldat, der dick eingemummt und mit geschulterter Kalaschnikow vor einer Tür, die in die Umzäunung eingelassen war, auf- und abschritt. Hin und wieder mit den Armen schlug, eine Taschenlampe einschaltete, um die Umgebung abzuleuchten, und sich die Hände rieb. Er sah auf die Uhr. Zur vollen Stunde schließlich trat er seine Runde an.
»Schätze, in einer Viertelstunde ist er wieder hier.«
Richard befeuchtete den Zeigefinger, hielt ihn hoch. Der Wind kam ihnen entgegen, würde also ihre Witterung nicht zu Busses Hund tragen. Als vom Soldaten nichts mehr zu sehen war, gab Richard ein Zeichen. Wernstein blieb zurück. Im Wegschatten huschten Dreißiger und er auf den Zaun zu. Richard prüfte die Spannung des Drahtes und schnitt ihn nahezu geräuschlos auf.
»Kriminell«, dachte er.
»Aber die Fichte muss durchpassen. Hoffentlich ist der Schnitt nicht zu sehen, und hoffentlich macht der uniformierte Depp nicht gerade hier seine Lampe an, wenn er wiederkommt.« Sie krochen in die Schonung, richteten sich in den dicht stehenden Bäumen mühsam auf. Sie hängten die Weihnachtsmannmäntel an einen Ast, sie würden drinnen doch nur hinderlich sein und zerreißen, und arbeiteten sich vorsichtig zur Mitte der Schonung vor. Dort standen die Bäume Lichter. An jedem baumelte ein weißes Viereck.
Dreißiger schirmte seine Taschenlampe ab, leuchtete behutsam. Auf den Schildern standen Namen, sämtlich von hohen Parteifunktionären. Die schönste Blaufichte war mit dem Namen Barsano gekennzeichnet. Sie war etwa 3 Meter hoch und vollkommen ebenmäßig gewachsen. Die Krankenschwestern der Nord 1 öffneten die letzten Schmerzmittelchargen. Herr Künast hatte prinzipiell Verständnis für Richards Lage.
»Wir könnten eine Sonderschicht fahren. Das Problem ist, ich habe keine Arbeitskräfte und es geht nur sonnabends. Da sind unsere hohen Tiere nie da.«
Richard trommelte seine Studenten zusammen und beraumte einen Subotnik im Arzneimittelwerk an. Er liebte solche Exkursionen. Die Studenten, war seine Meinung als Hochschullehrer, mussten wissen, wo sie studierten, was sie studierten und warum sie studierten. Einst war Deutschland die Apotheke der Welt gewesen und Dresden die Wiege der Pharmakologie. Das Arzneimittelwerk, hervorgegangen aus den Firmen Madaus, Gehe und der chemischen Fabrik von Heiden, in der die Acetylsalicylsäure, Grundstoff für Aspirin, das meistverkaufte Medikament der Welt, erstmalig industriell hergestellt worden war, hatte seinen Hauptstandort in der Leipziger Straße, in der ehemaligen Drogen- und Apparaturanstalt der Firma Gehe. Dachrinnen hingen verbogen, die Fenster trugen Aschekrawatten. Das Lächeln der Bestarbeiter auf den Fotos an der Werkstraße war von Schwefelkrebs zerfressen, ebenso die Kreideaufschrift »Hilfsarbeiter aller Art« auf der Tafel »Wir stellen ein«, die am Pförtnerhäuschen hing.
»Psst!« Dreißiger hob die Hand. Sie hörten das Knacken im Unterholz und wieselten sofort in Deckung. »Sieh mal einer an! Das ist ja der Magenstock!«
Richard duckte sich.
»Höchstpersönlich mit einem seiner Söhne!«
Diese beiden schlichen zielstrebig auf die schönste Blaufichte zu, lauschten einige Sekunden, die Richard und Dreißiger sprachlos verbrachten, und begannen zu sägen. Richard überlegte. Sollten sie aufspringen und sagen, »Halt, wir waren zuerst da?« Dreißiger tat es schon und ging mit weit ausgreifenden Schritten auf Pfarrer Magenstock zu.
»Wer sind Sie?« ächzte der Pfarrer.
Dreißiger leuchtete die Gesichter ab. Sie waren schwarz geschminkt, eine Art Indianerkriegsbemalung.
»Wir waren zuerst da!«
Dreißiger hatte Mühe, seinen Zorn zu dämpfen.
»Oh, Herr Hoffmann«, murmelte Magenstock, wobei er sich ans Herz griff.
»Sie haben sich also nicht ohne Hintergedanken bei mir erkundigt.« Richard mahnte Dreißiger mit einer Handbewegung, die Lampe auszuschalten. Die 4 Männer lauschten beklommen. Es war nichts zu hören, außer Baumgeflüster.
»Herr Hoffmann, Sie verfolgen die Interessen einer Klinik?«
Pfarrer Magenstock atmete mühsam.
»Sehen Sie, ich verfolge die Interessen meines Glaubens. Der Brauch stammt aus dem Mutterschoß der Christenheit.«
In diesem Augenblick ertönte Wernsteins Warnschuhu. Die Männer rappelten sich auf. Magenstock und sein Sohn rannten zu Barsanos Fichte und vollendeten in rasendem Ritsch-Ratsch ihr Sägewerk. Ein Hund schlug an.
»Los, verduften!« krächzte Pfarrer Magenstock mit bemerkenswerter Kaltschnäuzigkeit.
Dreißiger schnappte sich die Zimmermannssäge. Richard hatte in Panik den Bolzenschneider liegen lassen. Schon sah man Taschenlampenlicht durch das Astwerk junger Fichten schwanken. Die 4 brachen ohne Rücksicht durch das Unterholz.
»Stehen bleiben! Halt!«
und
»Rudo, Fass!«
schrie es hinter ihnen. Magenstock klatschten die von seinem voranpreschenden Sohn umgebogenen Zweige ins Gesicht. Der Hund bellte, dazwischen Wernsteins pausenlose Schuhu-Rufe. »Wie sinnlos«, dachte Richard, »es klingt wie ein gedopter Kuckuck.«
»Stehen bleiben! Stehen bleiben!«
»Herr Künast, so geht es nicht. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Leute hier reinlassen. Es gibt Hygienevorschriften, einen Maschinenlaufplan.«
»Sie hätten doch nur Hilfsarbeiten ausgeführt«, verteidigte sich der Chemiker. »Seit Monaten haben wir Schwierigkeiten in der Verpackung.«
»Trotzdem, wenn was kaputt geht oder passiert, was dann? Sie hätten es außerdem mit mir absprechen müssen.«
Der Gesichtsausdruck von Künasts Vorgesetztem wechselte.
»Andererseits sind Sie nun mal da. Kommen Sie doch mal mit, Herr Hoffmann«,
und führte Richard in eine Kammer voller Schreibmaschinen.
»Alle defekt. Ich bemühe mich seit 1,5 Jahren um einen Monteur aus dem Betrieb Ihres Schwagers. Sie sollen ihre Medikamente haben, für Herz und Schmerz, wenn unsere Schreibmaschinen endlich repariert werden. Und grüßen Sie bitte Ihren Bruder von mir.
Ich lasse Sie laufen, meine Herren. Unter einer Bedingung. Einer von Ihnen spielt für meine Jungs den Weihnachtsmann, knurrte Förster Busse. Mir glauben die Bengel nämlich nichts mehr.
Wernstein verlor das Münzenwerfen. Mit dem Baum des ersten Sekretärs ging Richard zu Ulrich, der sich bereit erklärt hatte, einen Monteur ins Arzneimittelwerk zu schicken, wenn er dafür einen Tannenbaum bekomme, mit dem seine Abteilung im sozialistischen Wettbewerb »Wer hat den schönsten Tannenbaum?« den begehrten Wanderpokal nebst daran hängender erklecklicher Prämie gewinne.
»Oberarzt Hoffmann, bitte zu Professor Müller«,
tönte es aus der Kliniksprechanlage. Müller ging erregt auf und ab. »Wenn nur der Reuker mich in der Konferenz nicht so triumphierend mustern würde. Ich muss mich beherrschen, Herr Hoffmann. Ich mag es nicht, mich beherrschen zu müssen.« Er verzog seine Lippen zu einem schmollenden Himbeerwulst.
»Aber es hilft nichts. In diesem Jahr werden wir uns der Inneren wohl geschlagen geben müssen. Es ist ja schon unglaublich, dass Reuker auch die Weihnachtsbaumabnahmekommission leitet.«
»Was? Nicht der Rektor?«
»Eben nicht. Das ist ja die Schweinerei.«
»Noch geben wir nicht auf.«
»Aber uns bleibt nur der Striezelmarkt, soweit ich sehe.«
»Dort gibt es nur noch Krückstöcke, die uns zum Gespött der Akademie machen.« Über Müllers Gesicht blitzte eine Idee.
»Und 30, Herr Hoffmann. Und 30.«
Aber bei der Kontrollabnahme zog der Chef der inneren Kliniken, Reuker, mit kühler Handbewegung einen Schraubenzieher aus der Tasche seines blütenweißen Kittels, suchte eine Weile, während er sich Müllers Lippen zu einem Schlitz zusammenpressten, und schraubte einen Ast an der stolz aufgerichteten, scharf symmetrisch gebauten chirurgischen Fichte ab. Die Schwestern, Ärzte, Diätköchinnen, Hilfspfleger standen mit gesenkten Köpfen. Man konnte das Knistern der Kittel hören.
»Der Schraubenbaum wächst nicht in heimischer Natur«, sagte Reuker,
und ließ das Schräubchen von weit oben in die ausgestreckte Hand eines Assistenten fallen, der, verlobt mit einer Krankenschwester aus der Chirurgie, süffisant lächelte. Im Planetenweg aß man an diesem Abend den besten Stollen der Welt.